ARD Sounds.
Und dazu begrüßt sie recht herzlich Ulf Köhler. Er war 32 Jahre alt, als er 1914 zusammen mit seiner Frau Lotte von Deutschland aus in die Südsee zum Malen und Zeichnen aufbrach. Die Rede ist von Max Pechstein. Auf der deutschen Inselkolonie Palau wollte er sich seinen Traum vom Malerparadies erfüllen. Doch alles kam anders. Der Erste Weltkrieg brach aus und im Oktober 1914 besetzte die japanische Armee den Archipel.
Es geht uns alten Europäern übrigens mehr oder weniger herzlich schlecht. Unsere Zustände sind viel zu künstlich und kompliziert. Unsere Nahrung und Lebensweise ohne die rechte Natur und unser geselliger Verkehr ohne eigentliche Liebe und Wohlwollen. Man sollte oft wünschen, auf einer der Südseeinseln als sogenannter Wilder geboren worden zu sein, um nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack durchaus rein zu genießen. Johann Wolfgang von Goethe, 1828.
Max Pechstein, der Führer der jüngsten radikalen Richtung unter den Berliner Malern, will, dem Beispiel Gauguins auf Tahiti folgend, eine Studienfahrt nach den Inseln der Südsee unternehmen. Er wird auf der Insel Palau in der Karolinengruppe einen Aufenthalt nehmen. Berliner Kunstnachrichten, 1. Februar 1914.
18. März 1914. Habe für meine Reise auf Dampfer Derfflinger eine gute Kajüte bekommen. Am 14. Mai gehe ich in Genua an Bord.
Nun kann sie kommen, die Tropenwärme. Wären wir doch erst da. Habe ein großes Verlangen, bald fort von allem Gezwungenen und Kultivierten zu sein.
Max hat es schön. Lotte und Max Pechstein reisen in die Südsee. Ein Feature von Jürgen Balitzki.
Max Pechstein, der sich seit Jahren nach seinem erträumten Malerparadies im Palau-Archipel sehnt, trifft im Spätherbst 1913 intensive Reisevorbereitungen. Den letzten Anstoß für diesen Entschluss gab im Oktober Emil Nolde, den er von der Dresdner Künstlergemeinschaft Brücke kennt. Während Nolde als Mitglied der medizinisch-demografischen Neuguinea-Expedition des Reichskolonialamtes sozusagen gratis unterwegs ist, muss Pechstein selber für die enormen Kosten aufkommen. Er hat Preise bekommen, die Geschäfte laufen schon ganz gut, aber für ein solches Unternehmen noch nicht gut genug. Kunsthändler Wolfgang Gurlitt, der vom steigenden Marktwert seines Künstlers überzeugt ist, borgt ihm schließlich 10.000 Mark. Nach heutiger Kaufkraft 45.000 Euro. Gurlitt vertraut seinem Künstler und Pechstein traut sich. Sein jüngerer Sohn Max Konrad weiß warum.
Er hatte Prinzipien. Er war immer konzentriert und diszipliniert. Insofern keine Künstlereigenschaften, denen man so Larifari und künstlerische sogenannte Freiheiten gestattet. Früher nannte man das auch preußische Natur, was nicht ganz den Gegebenheiten zutreffend bezeichnet ist.
Pechsteins Kunsthändler Wolfgang Gurlitt hatte bereits 1912 mitbekommen, dass Pechstein sich richtig gut verkaufte. Das Jahr, in dem die Idee zur Südseereise aufkam, 1913, war auch das Jahr, in dem Pechstein und Gurlitt so eine Art Exklusivvertrag miteinander beschlossen.
Aya Seuker, die Pechstein-Expertin schlechthin. Sie hat über die Künstlergemeinschaft Brücke in Cambridge promoviert, viele Kunstbücher, unter anderem ein zweibändiges Pechstein-Werkverzeichnis vorgelegt. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte am Bard College in Berlin, hat eine Neusichtung von Max Pechsteins Erinnerungen vorgenommen und 2016 die Tagebücher von Charlotte Pechstein veröffentlicht.
Der Deal lautete wahrscheinlich ungefähr so: Gurlitt streckt ihm die 10.000 Mark vor, Pechstein schickt ihm dafür Südseegemälde. Gurlitts Vorschuss beruhte also definitiv auf der Hoffnung, langfristig mit der Reise ein gutes Geschäft zu machen.
Junge Künstler, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts jegliche Kunstdogmen ablehnen, suchen nach Aktmodellen, die erstens frei von akademischen Posen, zweitens nicht teuer und drittens durchaus offen für intimere Beziehungen sind. Pechstein und seine Expressionistenfreunde haben mit ihren jungen Nacktmodellen an den Moritzburger Teichen bei Dresden gute Erfahrungen gemacht. Charlotte Caprolat lernt Pechstein beim Berliner Bildhauer Georg Kolbe kennen. Sie ist 16 Jahre alt.
Und wir kennen interessanterweise aus derselben Zeit auch einen Brief von Max Pechstein, der darin klagt, dass er keine Modelle findet und dass es natürlich sowieso zu teuer ist, ein Modell zu bezahlen. Und ich nehme an, dass das auch sozusagen der Grund sein könnte, warum auf so ein junges Mädchen zurückgegriffen wurde. Zum einen natürlich, weil das offensichtlich die Künstler interessiert hat, einen Körper zu modellieren, der noch nicht fraulich ist. Zum anderen aber ganz sicher würde ich von heute aus gesehen so annehmen, dass es natürlich auch ein günstiges Modell war. Ihr Vater kam aus einfachen Verhältnissen, war Kellner, ihre Mutter war Wäscherin. Also das wird sicher für sie auch eine ganz gute Möglichkeit gewesen sein, ein bisschen an Geld zu kommen.
Julia Wallner. Sie ist Kunsthistorikerin und Direktorin des Kolbe-Museums in Berlin-Charlottenburg.
Wir wissen, dass Kolbe möglicherweise eben auch Charlotte Caprolat für seine berühmteste Skulptur abgebildet hat, für die Tänzerin, die 1912 in der Ausstellung der Sezession ausgestellt war in Berlin. Kolbes künstlerischer Durchbruch, eine junge Frau, Charlotte Caprolat, war inzwischen ja schon 18, auch schon mit Pechstein verheiratet. Wir haben einen Abzug eines Plakats der Kunstausstellung der zurückgewiesen in der Sezession Berlin 1910. Und darauf ist also eine junge Frau abgebildet, die Pfeil und Bogen zieht, ganz nackt in einer auch sehr urtümlichen Situation mit einem angedeuteten Feuer im Hintergrund. Und wir wissen von Else Lasker-Schüler, die also über dieses Plakat gesagt hat, ach, da habe ich sie ja wieder, meine Lotte Pechstein.
1911 heiratet Pechstein sein Modell Charlotte Caprolat. 1913 kommt der Sohn Frank zur Welt, der kurz vor der Abreise in die Südsee nach Zwickau zu Pechsteins Eltern gebracht wird. Die Reise wird ohne ihn stattfinden. Und noch eine andere private Angelegenheit soll erledigt werden.
Noch vor Ostern stellte sich heraus, dass meine Frau operiert werden müsse. Am anderen Tag war es geschehen. Und heute haben wir nun die glückliche Gewissheit, dass alles gut verlaufen.
Sie durfte ja keine Kinder bekommen. Aus der Angst heraus, was passiert, wenn du ein Kind bekommst und es ist kein Arzt in der Nähe. Und das war für die damalige Zeit auch schon recht gefährlich. Und darum hatte Vater schon vorher gesagt, das zu verhindern, ist sie operiert worden. Und sie konnte dann keine Kinder mehr bekommen. Und das einzige Kind, das sie hatte, das war ich. Und der saß hier in Zwicke. Bei den Großeltern, bei der Tante.
Jeder Tag bringt mich der Ausreise näher. Nur schade, dass ich mich von meinem kleinen Sohn Frank trennen muss. Und dann ist die Reise reichlich teuer. 3000 Mark ist der Preis. So muss ich leider sparen an meiner Ausrüstung.
Also das Tagebuch von Lotte Pechstein beginnt mit der Eintragung am 9. Mai 1914, als sie am Nachmittag um 3:30 von Berlin vom Bahnhof aus losgefahren sind mit Ziel Palauinseln.
Alexander Pechstein, der Enkel von Lotte und Max.
In diesem Tagebuch sind bei jeder zweiten Seite, als wäre das Tagebuch auch wirklich für Leute hergestellt, die immer Zeichnungen mit reinmachen wollen, sind also bei jeder zweiten Seite eingeheftet Seiten, die nicht liniert sind. Meine Großmutter hat also auf Palau gezeichnet und Aquarelle gemacht, mit Buntstiften gearbeitet. Und leider ist es so, dass all das, was mein Großvater auf Palau geschaffen hat, bis auf wenige Zeichnungen, die er mit nach Europa bringen konnte, ist alles vernichtet worden. Und auch das, was meine Großmutter dort gemacht hat. Das Einzige, was erhalten bleibt, das ist eben dieses Tagebuch.
Hier ist Deutschland und hier sind die Karolinen mit den Palauinseln. Luftlinie ungefähr 13.000 Kilometer. Die Inselgruppe besteht aus 8 Haupt- und ungefähr 250 kleineren Inseln. Eine davon hat sich Max Pechstein damals gekauft. Die Inselgruppe im Nordpazifik, südöstlich von den Philippinen, nördlich von Papua-Neuguinea, ja, und westlich von Mikronesien und den Marianen. Das Klima ist tropisch, die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 27 Grad Celsius.
Erster Teil der Reise. Von Berlin nach Genua.
Charlotte Pechstein ist 21 Jahre alt. Ihr Mann 11 Jahre älter.
9. Mai. In der Schweiz alles voll Schnee. Welch ein Kontrast.
Hellgrüne Felder, krabblackschwarze Felder.
Erst durch das wundervolle grüne Thüringen und dann alles weiß.
Hell, oranger Sonnenuntergang, metallisch klingendes Sausen.
Kleine zarte Bäume schneebedeckt, brechen unter ihrer Last zusammen.
Aus weißer Breite ein schwarzes, lichtloses Rohr.
Der Gotthardtunnel.
Hinter Luzern vollkommen verschneit. Schneehöhe ca. 50 cm. Lugano. Sonne und alles grün. Milano, ein Gewitter.
10. Mai. Genua. Am Abend die Hauptstraße entlang. Man ist erstaunt, so viel Lärm zu vernehmen. Die Stimmen schwirren durcheinander. Grün-blau schimmerte das Wasser.
Die Derflinger ist heute angekommen. Lotte ist nicht wohl. Hoffentlich können wir morgen an Bord gehen.
13. Mai. An Bord. Froh, aus einem ebenso schlechten wie teuren Hotel herauszukommen.
Den Reichspostdampfer Derflinger setzt der norddeutsche Lloyd nach Ostasien und Australien ein. Besatzung 190 Mann, 350 Passagiere, davon 107 in der ersten Klasse. Höchstgeschwindigkeit 15 Knoten.
2. Teil der Reise, 14. Mai bis 12. Juni. Neapel, Port Said, Aden, Ceylon, Penang, Singapur, Hongkong.
Mittag 12 Uhr. Ab Genua nach Neapel.
Mit Max Boccia gespielt. Er mir viel abgewonnen.
Abends im Gesellschaftsanzug bei Schiffsmusik diniert.
Insel Elba gesehen. Schön die Fahrt von Neapel an den Inseln vorbei.
15. Mai. Ab morgens 6 Uhr die erste gymnastische Übung im Turnsaal. Alle möglichen Apparate. Oder Pferd, Vibrationsmassage. Danach ein Bad und reichhaltiges Frühstück.
Zeitungsschau an Bord. Mit dem Berliner Tageblatt vom 13. Mai.
11. Mai. Der sozialdemokratische Abgeordnete Karl Liebknecht kritisiert im Deutschen Reichstag in Berlin die Kriegsvorbereitungen der deutschen Regierung. In diesem Zusammenhang weist er auf die treibende Rolle der Rüstungsindustrie hin. Der 42-jährige Liebknecht, Sohn des bedeutenden Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht, zählt zum linken Flügel seiner Partei.
15. Mai. Neapel. Besuch des Aquariums. Max hat einen kleinen Rochen angefasst, welcher einen elektrischen Schlag von sich gibt. Ich zu feige gewesen. Vesuv gesehen, welcher eine prachtvolle Wolke ausstieß. Stadt sehr schmutzig. Ganz furchtbar sind die Bettler. Abends am Schiff ein kleines Boot, wo beim Lampenschein zerlumpte Gestalten spielten und sangen. Ein alter Regenschirm diente als Sammelbüchse.
Ich entwickle meine ersten Filme und entdecke das Fehlen eines Films mit Lottens Bild, angefertigt in Genua. Meine Ruhepause im Rauchzimmer hat sich irgendeiner zunutze gemacht, das Bild aus der Wanne zum Wässern zu nehmen.
16. Mai. Sehr schönes Wetter. Etwas kühl. Nun kann sie kommen, die Tropenwärme. Wären wir doch erst da. Habe ein großes Verlangen, bald fort von allem Gezwungenen und Kultivierten zu sein.
An Bord ist ein Auslandskommando. Täglich gibt es Appell und Grundexerzieren. Die Musik spielt abends zum Dinner. Man promeniert im schwarzen Anzug vom Speisesaal nach dem Rauchzimmer.
17. Mai. Prachtvoll, wenn man früh ein Bad genommen hat und dann im Morgenkleid ein Stück faulenzt. Heute haben wir Ringewerfen gespielt. Man wird von dem bisschen Bewegung recht müde. Abends spielen die Musikanten. Lächerlich das ewige Umziehen. Gerade vor unserer Tür sitzen drei portugiesische Paare und reden und reden. Man kann einfach nicht schlafen, bis sie sich ausgetobt haben.
18. Mai. Die kühle Witterung der letzten Tage hat mir eine Halsentzündung eingetragen. Die Bekanntschaft des Schiffsarztes Dr. Krein ist recht angenehm. Nach dem Dinner tanzte ich mit Lotte.
Die berühmten Hausbalken von Palau. Eine Rückblende.
Im Frühling 1906 hatte ich im Garten des Zwingers ein Beet von brennend roten Tulpen gesehen. Es berauschte mich, wie die gelben Sonnenblumen von Goppeln oder das absolut harmonische Baden und Zeichnen an den Moritzburger Teichen oder wie mich Schnitzereien von den Palau-Inseln im stillen Ozean mit Sehnen erfüllt hatten, als ahnte ich schon diese ferne tropische Welt.
Pechstein selbst begründete die Südseereise immer mit den geschnitzten Palaubalken im Dresdner Völkerkundemuseum, die er und Kirchner und Heckel wohl schon 1910, vielleicht in Pechsteins Fall, auch schon früher gesehen hatten.
Der Naturforscher Karl Gottfried Semper, Neffe des Architekten Gottfried Semper, hatte diese Balken 1862 nach einem Schiffbruch, der ihn 8 Monate auf Palau festhielt, entdeckt, gekauft und nach Dresden gebracht. Diese Balken stabilisierten einst die hochragende Dachkonstruktion eines Männerclubhauses, einer Art Eros- und Paarschulungszentrum für dorffremde junge Mädchen. Im Dresdner Völkerkundemuseum sind diese exquisiten Zimmermannswerke noch heute zu betrachten. Ein kurzer Rundgang mit der Ethnologin Marion Melk-Koch.
Auf diesen Balken sind mythische Geschichten zu sehen. Dieser Balken hier vorne zeigt die Geschichte von 9 Dämonen. Und auf der Rückseite ist dann die Geschichte eines Mannes zu sehen. Das ist auch das, was ganz häufig in der Literatur wieder publiziert ist. Das ist der Mann mit dem großen Penis. Und da gibt es eben 2 Interpretationen für. Also dass eine Mutter ihren Sohn immer wieder sehr unzüchtig beleidigt hat, also sexuelle Grenzen ihrem Sohn gegenüber nicht eingehalten hat. Daraufhin war der Sohn sehr böse und wollte beide Eltern auf eine andere Insel verbannen. Die andere Variante ist die Geschichte eines Ehepaares, bei dem also die Frau immer machte, was sie wollte. Sie lebte ihr eigenes Leben und sie ging eben fremd, wann es ihr in den Kram passte. Daraufhin wurde sie auf diese andere Insel verbracht, konnte aber letztendlich seine Liebe und seine Zuneigung zu ihr dann doch nicht so beenden, sodass er also weiterhin ein großes Verlangen nach ihr hatte, seinen Penis so groß werden ließ, dass er dann also weiterhin mit seiner Frau in Kontakt stand über diese Meeresdistanz hinweg.
19. Mai. Mittags Port Said. Die Stadt ist ein Staub. Die Häuser sehen aus, als ob sie eben fertig oder abgerissen werden sollen. Besser wäre wohl das Letztere. Taucher kommen, sie betteln um Geld. Ein alter Mann taucht, dankt und lässt das Geld im Mund verschwinden. Ich habe den Eindruck, als werfe man Tieren Futter zu. Vor dem Suezkanal war Ball an Bord, welcher sehr lustig war.
Ein äußerst unangenehmes Nest, dieses Port Said. Wenngleich die schwarze Polizei meisterhaft für Ordnung sorgt. An der Sperre wird jeder Farbige von Polizisten mit beiden Händen an ihm herunterfahrend befühlt. Auf Schmuggelware.
20. Mai. Abends lagern sämtliche Matrosen auf dem Vorderdeck. Sie spielen und tanzen. Es ist sehr nett. Man merkt, dass sie reine Freude dabei haben. Sie klatschen sich selbst lauten Beifall. Ich beneide sie. Sie können sich so ungezwungen geben.
22. Mai. Am Abend 9 Uhr. Sehe von Backbord aus einen leuchtenden Meteor fallen.
24. Mai. Sonntag früh 5:30 Aden. Es war ein ganz kurzer Aufenthalt. Hässliche Schwarze ohne Haare kamen, um zu verkaufen. Nun geht es in den Ozean.
Von jetzt an sehen wir spielende Delfine. Und vorn am Bug flüchten fortwährend fliegende Fische. Noch ist von dem angekündigten Monsun nichts zu merken.
25. Mai. Sportspiele in der 2. Klasse. Apfel aus dem Wasser mit dem Mund herausholen. Sah nicht gerade schön aus.
26. Mai. Ich höre von Kapitän Kollmann, dass in der Südsee die Pocken seien. So lassen wir uns beide zum Schutze impfen.
29. Mai. Heiß ist es sehr. Jetzt sind wir im Monsungebiet des Ozeans.
Infolge des Alkohols geschlafen. Bin den größten Teil des Tages damit beschäftigt, meinen Kater zu beruhigen. 30. Mai. Ankunft in Colombo. Der erste Tropenregen. Besuch eines Tempels. Heiter sind die Singalesen vom fortwährenden Betelkauen, die Zähne rot gefärbt.
Ganz interessante Eintragung ist am 3. Juni 1914. Da hat Pechstein auch ein Fotoapparat mitgehabt, mit Blitzlicht. Damals wurde ja nicht ein Blitzlichtwürfel oder so etwas eingeschickt. Das musste ja richtig entzündet werden. Und dabei hat sich Max Pechstein wohl die Finger verbrannt, denn sie schreibt, gestern die Ausläufer von Sumatra gesehen. Abends war Kostümfest. Alles ging gut, doch zuletzt hat Max sich die Finger verbrannt bei einer Blitzlichtaufnahme. Heute geht es besser. Wir kommen heute nach Penang. Sehr heiß jetzt vormittags, 10 Uhr, schon 33 Grad im Schatten.
Hin und wieder beleidigt ein strenger Geruch unsere Nase. Es ist die viel gerühmte, stachelige Durianfrucht. Etliche Glas Bier benötige ich, um den Geschmack wieder loszuwerden. Um Mitternacht breites Meeresleuchten am Bug und der Mond nähert sich dem vollen Rund.
4. Juni. Die Reise war bis jetzt herrlich. Max kaufte birmanisches Geld, welches man als Knöpfe gut verwenden kann. Morgen kommen wir nach Singapur. Bald ist die Reise zu Ende und fängt für uns ein neues Leben an.
Das Zeichnen ist hier untersagt. Ich bestelle mir einen Anzug, den ich nachmittags schon habe. In den Läden ist wieder nichts Gescheites zu finden. Europa überschwemmt als Zeichen seiner Kultur den errungenen Erdteil mit seinen schlechtesten Erzeugnissen.
6. Juni. Weiter nach Hongkong. Abends sitzen wir an einer Bohle.
7. Juni. Zu schade, dass ich mich vom Verbot, in Singapur zu zeichnen, abhalten ließ. 8. Juni. Wir haben 37 Grad Celsius. Eine äußerst schmerzhafte Magenverstimmung lässt mich die Nacht nicht schlafen. 9. Juni. Eine altjüngferliche Engländerin mit Sommersprossen aquarelliert den ganzen Tag auf Deck herum. Es wirkt so, als wenn sie den Maldurchfall hätte. Morgen kommen wir nach Hongkong. Lotte nicht wohl.
Seit dem 11. Juni sind wir in Hongkong. Abends sieht die Stadt wie ein strahlender Weihnachtsbaum aus. Vor dem Tempel hat der Barbier sein Arbeitsfeld aufgeschlagen. Er rasiert und zugleich putzt er mit feinen Stäbchen den Chinesen die Ohren. Ein Kuli, welcher seine Dienste anbot, hatte Würgemale am Hals.
3. Teil der Reise. 12. bis 21. Juni. Umstieg von der Derfflinger auf den Passagier- und Reichspostdampfer Koblenz. 54 Mann Besatzung, 124 Passagiere, davon 24 in der ersten Klasse. Höchstgeschwindigkeit 11,5 Knoten. Weiterfahrt über Manila nach Palau.
13. Juni. Am Nachmittag wird Lotte seekrank. Werfe mit dem ersten Offizier Engelbrecht einen kleinen Sandsack hin und her. Ersatz für den Turnsaal der Derfflinger.
16. Juni. Manila. Die Frauen tragen weite Kleider, kleine Pantoffeln auf nackten Füßen mit hohen Absätzen. Ulkig die Ochsen. Ein mächtiger Körper ruht auf kleinen Beinen. Das Maul schmal und die Hörner groß und breit.
Für längere Zeit glaubte ich, zum letzten Male Straßenbahnen und Pferde gesehen zu haben. Jetzt erst hatte ich das bestimmte Gefühl, die europäische Zivilisation hinter mir gelassen zu haben und nahe an das Unbekannte heranzukommen.
17. Juni. Eine große weiße Wolke am Himmel. Aus ihr heraus blitzt es. Ein Sturm, welcher sich in einen heftigen Taifun verwandelte.
In der Nacht geht es los. Ich werde fast aus meinem Bett geschleudert und erhalte gleichzeitig einen unerklärlichen Wasserguss in die Kissen. Immer aufs Neue drückt sich die See durch die Fugen des Bullauges und badet mich. In gewissen Zwischenräumen höre ich die Schiffsschraube in der Luft rumpeln.
20. Juni. Nachts auf Deck, um Anga zu sehen.
Endlich am Ziel. Palau.
21. Juni. Vor 6 Jahren fand man auf Anga große Phosphatlager. Und die Deutsche Südseephosphatgesellschaft Bremen begann, Anlagen zur Gewinnung und Verschiffung dieses wertvollen Minerals zu schaffen. Produkt von Milliarden Vögeln, die einmal auf dieser herausragenden Felsenklippe genistet hatten. Jetzt ist es eine kleine, mit deutscher Gründlichkeit praktisch und modern eingerichtete Kolonie fleißig arbeitender Menschen. Ein schönes Zeichen deutschen Pionierfleißes.
Ja, als Pechstein auf den Palau-Inseln landete am 21. Juni 1914, war die erste Station seiner Reise die südlichste Insel Angau. Und die war stark vom Phosphatabbau geprägt mit vielen Gastarbeitern. Und das Bild auf der Insel dürfte so überhaupt nicht dem entsprochen haben, was er sich als Idylle eigentlich vorgestellt und ersehnt hatte.
Rot ist der Abend auf der Insel von Palau und die Schatten sinken. Singe. Auch aus den Kelchen der Frau lässt es sich trinken.
Mit einem japanischen Dampfer, der Kohle für die Entwässerung des Phosphats liefert, reisen die Pechsteins weiter zur Hauptinsel mit der deutschen Verwaltung.
Die Überraschung des Stationsleiters Wilhelm Winkler, zwei Weiße vor sich zu sehen, die ihm erklärten, von nun an auf Palau leben zu wollen, war heftig. Aber zugleich merkte man, dass seine Freude über diese Abwechslung groß und echt war. Auf jeden Fall erhielt ich von Herrn Winkler wertvolle Hinweise für mein Verhalten zu dem Völkchen der Palauer, um dessen Ehrgefühl und Sitten nicht zu verletzen. Es war, zum Lobe der deutschen Verwaltung sei es gesagt, alles in seiner Eigenart behütet worden. Nichts Europäisches gab es, außer den zwei Beamten und der etwas weiter weg auf Babeldaub liegenden Mission, der die hygienische Fürsorge ebenso wichtig war wie das Bestreben, die Palauer zu Christen zu machen.
Wie es in vielen Kolonialreichen war, schreibt der Historiker Hermann Josef Jeri 2001 in seinem Handbuch »Die deutsche Südsee«, wurde auf den Palau-Inseln ein Häuptling zum Dreh- und Angelpunkt der deutschen Herrschaft. Am wichtigsten für die Deutschen war, dass er ihre Modernisierungspläne unterstützte und sich am Kampf des Stationsleiters Winkler gegen die palauischen Clubhäuser, die sogenannten Bais, beteiligte. Es war in Palau üblich, dass mehrere Frauen für eine befristete Zeit mit den Männern zusammen in deren Clubhäusern lebten. In der Auseinandersetzung um den Einfluss der Schamanen oder Geisterbeschwörer stand der Häuptling den Deutschen zur Seite. Diese Geistheiler standen außerhalb des traditionellen Hierarchiesystems, übten aber durch Trance und Visionen großen Einfluss auf die Bevölkerung aus. Die durch die Deutschen initiierten Änderungen provozierten ihren Widerstand. Winkler reagierte mit Verhaftungen, dem Abbrennen von Geisterhäusern und der Exekution eines Aufsässigen.
Als Pechstein und Lotte 1914 auf Palau ankamen, wurden sie in einem solchen leerstehenden Bai untergebracht. Die durften nicht mehr so genutzt werden, wie das jahrhundertelang vorher der Fall war.
Das Werk der Bekehrung wird sehr durch den Aberglauben und die sittliche Verwilderung der Bevölkerung der Karolinen- und Palauinseln erschwert. Die Ehe ist ein Wunderpunkt im Staatsleben der Palau-Leute. Schon in frühester Jugend lernt das Mädchen, sich gegen Bezahlung mit Knaben und Männern einzulassen. Bei Vollendung der Pubertät verlässt es die Heimatgemeinde und geht zu einer anderen Dorfgemeinschaft, wo es als Hausgenossin in einen Männerclub eintritt. Diese Hetärenzeit gilt als Schulzeit. Ein inniges Familienleben hat sich bei solcher Lebensweise nicht herausbilden können. Deutsches Koloniallexikon 1920.
Es gab Männerclubs je nach Altersklassen. Für seine Dienste bekam man also entsprechend auch Schmuck und Dinge geschenkt, die man dann zurücknahm in sein eigenes Dorf. Man gewann dadurch einen höheren Status und man war vor allen Dingen auch eine sehr begehrte Ehefrau später. Also es herrschte dort nicht, wie die Missionare das gerne gesehen haben, also jetzt so die absolute Promiskuität, sondern es war durchaus so, dass man also dort einen bestimmten Partner hatte. Und die Ehefrauen der Männer mussten die Nahrungsmittel liefern.
Die Regierungsstation lag eine halbe Stunde abseits, durch eine Kokospflanzung von der Querstraße getrennt. Wie es dort Sitte ist, ging man zuerst in den Duschraum, reinigte sich und wechselte Wäsche und Kleidung, um sich dann im schneeweißen Tropensmoking zum Begrüßungstrunk vor dem Hause einzufinden. Dabei lernte ich auch Winklers Frau Nari kennen, die durchaus uneuropäisch, nur mit dem Grasrock bekleidet, die Honneurs machte. Ein erfrischend natürlicher Empfang, ohne jegliche abstoßende Bürokratie.
Meine Eltern waren nun auf den Palau-Inseln, die zum Bismarck-Archipel gehörten, und lebten dort wie die Eingeborenen. Genauso ungefähr. Vater fühlte sich sehr wohl.
Schlanke, bronzene Gestalten in göttlicher Nacktheit. Die Weiber nur mit kleinen Schürzen aus Kokos- oder Pisangfasern um die Hüften bekleidet. Holzhäuser mit hohem, spitzem Dachfirst sind ihre Behausungen. Und an diesen Häusern sehe ich nun in Wirklichkeit, im Gebrauch des Alltags in der Umgebung, für die sie geschaffen sind, die geschnitzten und bemalten Balken, die einst in Dresden meine Einbildungskraft in Schwingung versetzten. Ich sehe die Kunstgriffe, mit denen dieses Urvolk seinen Körper ziert. sich an selbstherrlichen Veränderungen der Natur am eigenen Leib zu erfreuen, an diesen primären Zeugnissen des Schönheitssinnes und der Lust zur Formbildung.
23. Juni. Dienstag bekamen wir unseren Boy Josef, ein sehr lustiger Kerl. 24. Juni. Zur Nordspitze. Wunderbar schön durch den Urwald. Eine Fontäne unter großer Koralle lässt mit Getöse Wasser emporspringen. Nachmittags im Dorf, wo die Frauen mich ordentlich bewunderten. 25. Juni. Ausgepackt und Kisten sortiert. 26. Juni. Gegen Abend aufs Riff. 27. Juni. Ein Mann gestorben. Männer flochten Körbe, um das Grab zu schmücken. Der Tote war in Matten eingewickelt. Alle waren ernst und fleißig. Still schaufelten sie das Grab.
Für meine Mutter, auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite, sie fühlte sich sehr einsam. Sie hatte ja kaum jemanden, mit dem sie reden konnte. Sie hatte dort eine Freundin gefunden. Das war die Frau des Stationsvorstehers Winkler, der eine eingeborene Prinzessin geheiratet hatte. Das war die Nari. Ansonsten fühlte sie sich sehr einsam. Vater ging eben auf die Jagd, das heißt also Tauben schießen, oder fuhr mit den Fischern raus auf See. Und das hat er gerne getan.
In Ruhe und Ausgeglichenheit folgte ein Tag dem anderen. Es gab nichts, was meinen Seelenfrieden störte. Ich versinke in traumlosen Schlaf, glücklich, dies Paradies wirklich so aufgefunden zu haben, wie ich es erhoffte. Eines ist ja so wichtig wie das andere, sei es nun Liebe, Arbeit, Schlaf, Essen, Spiel und Gespräch. Fern ist Europa, die übrige Welt mit ihrer sinnlosen Betriebsamkeit.
Ein gesellschaftliches Zusammenkommen, das gab es dann kaum. Was war denn das schon? Es waren eben nur ein paar Europäer. Das war der Mann von der Kolonialverwaltung, das war der Winkler, mit dem sie gerne verkehrten, mit dem sie auch befreundet waren. Und die Missionare.
28. Juli. Schulprüfung in der Mission mit angehört. Ein paar talentvolle Kinder waren dabei. Die Pater und Schwestern sind sehr nett. Herr Winkler muss fort von Palau. Es ist wirklich schade. Ein so liebenswürdiger Mann, der einem, wo er kann, behilflich ist. 31. Juli. Früh hat Max ein nettes junges Mädchen gemalt. Aot heißt sie. Ist schüchtern und ruhig. Nachmittags kamen zwei Mädchen und ließen sich malen. Ich hatte furchtbare Ohrenschmerzen. Josef kommt in der Nacht und sagt, ein wilder Hund sei da. Max schießt ihn tot.
Ich kaute zur Begrüßung mit Häuptling Abidul würdevoll Betel und bewunderte gebührend die Größe seines Hauses, welche mir einen Begriff von der Größe seiner Stellung gab. Bis endlich seine Tochter Ronmai wieder auftauchte, mit einem Fischgericht, welches zierlich auf einer mit Perlmutt ausgelegten Holzschale angerichtet war. Ich skizzierte sie aus dieser Gruppe tuschelnder Mädchen heraus. Gebührend wurde das Blatt von der Sippe bewundert, und er versprach mir einen Gegenbesuch. Der erwartete Tag kam, und nachdem die formelle Begrüßung mit dem üblichen Betelkauen zwischen uns Männern vorbei war, entfernte sich Abidul zum Besuch seiner Standesgenossen im Dorfe. Bis zur Erschöpfung arbeitete ich. Wohlig ermüdet, belohnte mich am Ende der Arbeit das freudige Aufleuchten ihrer dunklen Traubenaugen beim Betrachten des geschaffenen Bildes. Die rote Hibiskusblüte aus ihrem Haar, welche sie mir zum Abschied schenkte, machte mich hoffnungsvoll.
Ja, es gibt ja dieses Gemälde mit dem Titel Ronmai, das die Häuptlingstochter mit der Hibiskusblüte darstellt. 1926 und 27 hat Pechstein dann im Berliner Tageblatt zwei Artikel zu der Porträtsitzung und dem darauffolgenden Tag verfasst, bei dem es eigentlich den Betrachtern und den Lesern überlassen bleibt, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Der Artikel an sich lässt offen, ob es zu einer Affäre zwischen den beiden gekommen sein könnte.
Ich freue mich auf den vor mir liegenden Tag, der mir das Wiedersehen mit Ronmai bringt, wie jetzt schon so oft. Und was mich erfreut, schmerzt O'Shell. Die Qualen der Eifersucht wühlen in ihm, machen ihn grau, und doch kann er nur duldend resignieren. Wenn ich höre, wie er in der Nacht sich stöhnend auf seiner Matte herumwirft, lächle ich im Gedanken an den glückhaften Tag, der hinter mir liegt und mir morgen wieder winkt. Wie war es nur möglich, dass ich der Glücklichere war? Er war so schön braun und sah wirklich stolz aus. Wer segelte, schwamm, fischte so gut wie er? Ich nicht, sein von ihm selbst erwählter Herr. Mein lieber O'Shell, es war die Kunst, die mir dies Geschenk machte. Mit Stift und Farbe schuf ich mir ein Netz, in dem ich mir den von uns beiden begehrten Fisch fing.
Die trunkenen Fluten enden als Fremdes. Nicht dein, nicht mein. Sie lassen dir nichts in Händen als der Bilder schweigendes Sein.
Am Sonntag, den 2. August, Paulus engagiert, Dominikus entlassen. Wann wird man endlich gute Boys haben? Ich glaube nie.
Ich glaube nie.
Am Montag, den 3. August 1914,
regnet es. Die Ziege wird geschlachtet. Max geht nach Mandalay und kommt erst abends wieder. Ich bin allein und habe immer noch diese Ohrenschmerzen. 4. August. Ich zu Dr. Borm. Meine Ohren werden gespült. Diese Schmerzen. Ich weiß kaum, was zu mir gesprochen wird. Max hat es schön. Er kann gehen, wann und wo er will. Ich immer allein. Und er hat oft schlechte Laune.
Am 8. August, ein Sonnabend 1914, Max fährt nach Ayrei. Mich lässt man zu Haus. Warum? Ich bin traurig und weine.
Ich bin traurig und weine. Es ist Bitterkeit in mir.
Sie kam aus einer Großstadt, Berlin. Da ist ein anderes Leben als auf einmal, fast in der Wildnis. Nicht? Das empfindet man dann auch anders. Ne? Also für mich ist aus dem Tagebuch und insgesamt meiner Kenntnis zu dieser Parlor-Reise doch ersichtlich, dass dort, ein Maler, dessen Hauptinteresse daran lag, Eindrücke auf dieser Insel zu sammeln und die künstlerisch umzusetzen. Da ist es so, dass er für sich natürlich vordergründig dieses Interesse hatte und er sich vielleicht auch aus dieser Sicht heraus nicht so sehr um seine Frau gekümmert hat.
Ich erwerbe ein Eiland mit einer wunderschönen kleinen halbrunden Bucht. Süßwasser ist auch darauf, wilde Ziegen und Schweine. Geflügel und Fische gibt es ja sowieso und Fruchtbäume und Taro-Felder. Was mir Dresden, Italien, Frankreich und Berlin an Kulturerfahrung gebracht haben, erweist sich als das, was es in Wahrheit gewesen ist. Als äußerer Behang, der mühelos abgeschüttelt wird. Aus tiefstem Gefühl der Menschengemeinschaft konnte ich mich den Südseeinsulanern brüderlich nähern. Die wundervollste Einheit fühle ich um mich und atme sie in grenzenlosem Glücksgefühl.
Später behaupteten Kunsthistoriker immer wieder, wie Pechstein in der Südsee als Gleicher untergleichen lebte. Und das dürfen wir aber getrost anzweifeln. Nicht zuletzt belegen die Tagebücher von Lotte eigentlich das Gegenteil. Ohne die koloniale Infrastruktur wäre das Ehepaar auf den Inseln überhaupt nicht zurechtgekommen. Das zeigte sich dann insbesondere, als die japanischen Truppen die Inseln besetzten und Lotte und Max wirklich zu kämpfen hatten, um täglich genug Nahrung zu finden.
Hin und wieder weilte ich bei dem Stationsleiter, der immer unruhiger wurde und mir einmal gestand, er vermisse seit einem Vierteljahr die amtliche Post von Jap, wo der Sitz des Bezirksamtmanns war.
Hurra! 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 Hurra!
Eines Tages erschien er aufgeregt bei mir und sagte, es sei Krieg in Europa. Wir konnten uns freilich nicht denken, dass wir auf Palau in diesem abgelegenen Winkel der Erde in Mitleidenschaft gezogen würden.
Dann kommen nochmal die Ohrenschmerzen. Ziegeninsel, Max Ford, krankes Kind, ich helfe so gut, das Kind ist. Ach so, das ist vielleicht ganz interessant, weil sie dort auch ein bisschen den Eingeborenen hilft. Und zwar am Freitag, den 14. August 1914, trägt sie ein. Max Ford, eine Frau, kommt mit krankem Kind. Ich helfe, so gut ich es verstehe. Rubensacks Frau bringt Ananas, weil ich dem Kind geholfen. Ich zeige den Frauen Frankchens Bild, das heißt das Bild von Frank Pechstein, meinem Vater. Da staunen sie und bewundern. Eben bekomme ich Nachricht, dass es in Deutschland schlecht steht. Kabel, keine Antwort.
24. August. Wir warten also täglich hier die Japaner.
Der Einbruch des Krieges auf Palau verzögert sich gegenüber Europa um 2 Monate. Auf Anga, der südlichsten Palau-Insel, beschlagnahmt am 26. September die Besatzung des australischen Kreuzers Sydney die Funkstation und verschwindet wieder. Erst in der zweiten Oktoberwoche landen die Japaner.
3. Oktober. Morgen soll bei uns Tanz sein. Die Palau-Leute tanzen leider sehr wenig, weil es ihnen von der Regierung verboten ist.
In ihrer 1995er Abhandlung »Die deutschen Kolonien in der Südsee« schreibt die Freiburger Ethnologin Margarete Brüll: »Es ging den meisten Missionaren nicht nur darum, die heidnischen Religionen durch das Christentum zu ersetzen, sondern um die Vermittlung eines Weltbildes. Damit arbeiteten sie der Kolonialregierung in die Hände und veränderten die einheimischen Strukturen tiefgreifender, als die weltliche Politik dies je vermocht hätte. Nicht zuletzt war es die Propagierung des Ideals der christlichen Familie, die den Boden bereitete für den Wandel innerhalb der pazifischen Kulturen. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass den Missionaren die sogenannten losen Sitten ein Dorn im Auge waren. Mädchen sollten nach europäischem Vorbild ihren Platz in der Gesellschaft als Ehefrauen, Hausfrauen und Mütter einnehmen.
4. Oktober. Große Aufregung. Es wird viel Reis gekocht. Um 8 Uhr abends sind alle Leute da und es wird tüchtig gegessen.
Unwahrscheinlich groß hing der Mond am Himmel und ließ unter seinen milden Strahlen alles erglitzern. Die großen Fächer der Palmen ebenso wie die frisch geölten Körper der Tänzer und Tänzerinnen, welche erst jetzt aus den Häusern auftauchten, worin sie den Tag über ihre Körper schmückten.
Dann setzen sich die Männer den Frauen gegenüber und einer fängt an zu singen. Dann schreien alle, springen und führen rhythmische Bewegungen aus, sich dabei immer laut auf ihren Popo klatschend. Mal singen alle, dann wieder einer dazwischen. Hände und Popo klatschen. Es ging die ganze Nacht durch. Ich bin inzwischen eingeschlafen.
Palmwein wurde in große Schalen getan, Tonschalen. Und jetzt kommt das, was man sich heute kaum vorstellen kann. Bei besonderen Festlichkeiten, bei den großen Tänzen, die zu bestimmten Zeiten stattfanden, wurden diese Tonschalen unter die Toten gestellt, die auf einem Gerüst lagen.
Frank Pechstein, erster Sohn Max Pechsteins.
Nun entwickelte sich in den Toten Totengift. Dieses Leichengift tropfte herab und das wurde vermischt mit dem Palmwein und das wurde dann getrunken. Nicht dran gestorben, nein, die sind mal halb wahnsinnig geworden. Die sind umgekippt nachher zum Schluss. Die haben Tage und Nächte getanzt.
Die Frauen begannen, sich an den Händen fassend und in den Hüften wiegend, sich von links nach rechts wenige Schritte zu bewegen unter hellem Gesang. Die Männer stampften wechselweise mit dem linken oder rechten Fuß auf. Die Rhythmen steigerten sich, wurden immer schneller. Mit einem schrillen Schrei sprang Dorfhäuptling Aibedul, der sich hinten am Gesäß ein herabwallendes Federbüschel befestigt hatte, zwischen die Tänzer. Mit seinem vorgestreckten roten Bart und roten Haupthaar glich er in dem hin- und herzuckenden Zickzacktanz einem balzenden Hahn. Es mochte Mitternacht sein, als ich mich ins Haus auf meine Schlafmatte zurückzog und die dumpf hereinklingenden Rhythmen mich in Schlaf sinken ließen.
5. Oktober. Wir waren alle schrecklich müde und haben fast den ganzen Tag geschlafen. Ich bekomme wieder Ohrenschmerzen und bin in einer scheußlichen Stimmung.
Am 8. Oktober wurden die Palaus von den Japanern besetzt. Ich musste mein Gewehr abgeben. Die Eingeborenen brachten hin und wieder ein Huhn. Jedes Mal ging ein Stück meiner Ausrüstung dafür hin. Dann hörte auch dies auf, sie stahlen mir lieber meine Sachen. Da brauchten sie nichts dafür zu geben. Also auch nichts mehr zu essen.
Leider mussten wir die schmerzliche Erfahrung machen, notiert Regierungsarzt Dr. Born in seinem Jahresbericht von 1914, dass die Palau-Eingeborenen, besonders die ältere Generation, sich rückhaltlos den Eroberern auf die Seite stellten. Mir war der Gesinnungswechsel der Leute keine Überraschung. Die Spanier hatten sich niemals viel um die Inseln gekümmert. Die spanische Kapuzinermission hatte gar keinen Einfluss erlangt. Dann kamen die Deutschen und die deutsche Mission. Die Freiheit des Daseins für die Palauer nach ihren alten, ungeschriebenen Volksgesetzen war nun dahin. Das paradiesische Genussleben hörte auf. Das Clubhaus mit seinem fröhlichen Leben und Treiben war für den Palauer der Inbegriff aller leiblichen und geistigen Lebensgenüsse. Als diese Sitte auf einmal mit Stumpf und Stiel ausgerottet wurde, nahm man dem Volke alles, was das Leben ihm bisher lebenswert gemacht hatte, ohne ihm etwas anderes dafür zu geben.
16. Oktober. Heute früh 6 Uhr kamen 2 Soldaten, sind den ganzen Tag bewacht worden. Die Soldaten haben unseren Boy fortgeholt und wollen ihn zwingen zu sagen, wo die Stationsgelder sind. Die Soldaten und der Amtmann sind gefangen. Wir wissen nun gar nicht, was aus uns wird. Nun sitzen wir hier, alles gepackt bis auf die nötigsten Sachen. 23. Oktober. Wir erfahren durch Herrn Winkler, dass Frankreich, Belgien kaputt. Die Russen rufen Japan um Hilfe an. Englands Flotte blockiert. Doch wir sind frohen Mutes. Denn Deutschland siegt. Das walte Gott, er wird uns helfen. Amen. 25. Oktober. Eben kommt Herr Winkler und sagt, dass wir in 7 Tagen fort müssen. Also doch, mir ist so weh ums Herz. Ich hatte mich schon gefreut, bald mit Max auf einer kleinen Insel zu sitzen und er könnte arbeiten. Hier unten tanzen die Palauer. Die haben sich schnell an die andere Herrschaft gewöhnt.
Endlich erhielten wir die bestimmte Nachricht, dass wir am 1. November nach Nagasaki gebracht werden. An der Reling stehend beiße ich die Zähne zusammen, während vor mir der Traum meines Lebens zerrinnt.
Von den ursprünglich geplanten 2 Jahren, die Lotte und Max Pechstein im Palauer Paradies verbringen wollten, sind ihnen nur 3,5 Monate vergönnt. 3 Wochen verbringen sie noch unter japanischer Aufsicht. Dann treten sie die Rückreise an. Sie wird ein knappes Jahr dauern.
9. November. Gestern sind wir in Nagasaki angekommen. Es ist so eine gedrückte Stimmung. Jetzt müssen wir noch die Siegesfeier über uns ergehen lassen. Wie wird es mit uns Deutschen? Ich kann und will es nicht glauben, dass wir kaputt gehen. Die vielen jungen Menschen, welche so mutig ins Feld gehen. Und wir sind hier zur Untätigkeit verdammt.
14. Dezember. Lieber Wolfgang Gurlitt, bitte versuchen Sie, durch Vermittlung der Deutschen Bank dort für mich Geld anzuweisen. Meine Adresse ist Max Pechstein, Dampfer Bochum, Manila, Deutsches Konsulat. Hoffentlich komme ich nicht zu spät nach Hause. Lassen Sie bitte mir bald außer Nachrichten auch Zeitungen zukommen. Hier gibt's nur Englische und da geht's schlimmer her. Doch wenn die Welt von Teufel wär, Deutschland über alles. Ihr Max Pechstein.
Pechstein war, wie damals nicht unüblich, schon so eine Art Patriot. Er wollte unbedingt nach Deutschland zurück, um als Soldat seine Pflicht zu tun, um mit reinzuschlagen, wie er in einem Brief schrieb. Für ihn war auch wichtig, dass Palau eine deutsche Kolonie war. Und er schrieb in einem anderen Brief, dass das Schmerzlichste, was er während seines Aufenthalts erlebt hatte, das Hissen der japanischen Flagge am deutschen Fahnenmast war, als die Japaner die Inseln besetzten.
Nach einer abenteuerlichen Überfahrt ist der Maler Max Pechstein in Deutschland wieder eingetroffen. Vossische Zeitung, 6. September 1915.
Er ist von Holland aus in Wesel über die Grenze und ist sofort eingesperrt worden erstmal. Und dann hat er Urlaub bekommen, um in Zwickau seine Eltern zu besuchen. Und das Wehrbezirkskommando in Zwickau, wo er sich zu melden hatte, hat ihn gleich behalten.
So, was haben wir denn noch? Das Tagebuch geht insgesamt bis auf Seite 68. Das ist die Zeit, in der sie von Palau wegfahren mussten. Und wir haben die letzte Eintragung vom Donnerstag, den 1. April 1915. Also die letzte Eintragung von Lotte in ihrem Tagebuch.
Über Lottes Rückweg wissen wir leider sehr wenig. Sie soll von New York aus im Sommer 1915 alleine auf einem Schiff nach Dänemark zurückgereist sein. Ihr Enkel erinnert sich, sie habe als so eine Art Stewardess auf dem Schiff gearbeitet. Lotte lebte dann nach ihrer Rückkehr die nächsten Jahre gemeinsam mit Pechstein in Berlin. 1921 erfolgte dann die Trennung der beiden. Lotte wanderte mit ihrem neuen Mann nach Südamerika aus, kam dann nach dessen Tod nach Berlin zurück und verstarb 1965 in Berlin.
Im Februar 1917 ist Pechstein wieder in Berlin. Mithilfe seiner Skizzen produziert er im Akkordtempo hunderte Gemälde und Grafiken. Schon vor seiner Reise als großes Talent gefeiert, ist er nun der Star moderner Galerien und vermittelt nebenbei einen nostalgischen Blick auf die im Krieg verloren gegangenen deutschen Südseekolonien. Zuweilen wirft man ihm Exotismus, Gauguin-Nachahmung oder Stammesart-Deco vor. Dennoch, Palau und Pechstein verschmelzen zu einer erfolgreichen Marke, die erheblich abweicht von den Arbeiten seiner Expressionismus-Kollegen Kirchner, Schmidt-Rottluff und Heckel.
Die Palau-Gemälde wurden im kriegsmüden Berlin als exotisch aufgenommen. Pechstein hatte durch seine Südseereise und die zahlreichen Berichte, die zum Beispiel in der Vossischen Zeitung abgedruckt wurden, eine ganz besondere Position innerhalb der Berliner Künstlerschaft.
Paul Friedrich über meine zweite Ausstellung im Kunstsalon Gullit im Sommer 1918. Das Monumentale typischer Gebärden hat er gut erfasst. Hier kann er seine stumpfen, kühlen Farben mit dem Rostbraun und Lehmgelb der Leiber kontrastieren. Dabei gelingen ihm seelische Durchblicke durch die starre Maske des Naturmenschen. So, wenn mit einer innigen Freude ein Weib dem anderen die Haare zum Langknoten windet. Auch eine gewisse naive Koketterie kommt heraus. Die Bilder geben ein gutes Gesamtbild von dem vegetativen Leben der Insulaner. Zudem eine grelle und in Lichtkontrasten schwelgende Landschaft, den fremdartigen farbigen Rahmen bildet.
Rot ist der Abend auf der Insel von Palau. Und die Schatten sinken. Singe, auch aus den Kelchen.
Nach dem Kriege, als er wieder nach Berlin kam, hat er, um sich zu exkulpieren von dieser Vorfinanzierung, eine Menge Bilder gemalt, die Wolfgang Gurlitt bekam. Und er hat in diesem Jahr 1917 insgesamt 160 Ölbilder gemalt. Davon sind alleine 45 Palau-Motive. In 1921 haben sie sich getrennt. Und er hat es genannt, einen Vertrauensbruch.
Schon 1921 fing es an zu kriseln, 22 kam es dann zum Eklat und in einer außergerichtlichen Vereinbarung musste Gurlitt hunderte von Gemälden, die bei ihm im Keller lagerten, an Pechstein zurückgeben. Am 22. Februar 1923 schreibt Pechstein in einem Brief: Der Prozess ist noch nicht zu Ende und kostet einen Haufen Geld, sodass ich vielleicht doch einen Vergleich eingehen werde. Und nach diesem Vergleich, man kann es sich vorstellen, hatten die beiden nichts mehr miteinander zu tun.
Allmählich erschauerte ich wieder in den köstlichen Wonnen der Schaffensfreude. Wenngleich meine wirtschaftliche Existenz durch die Inflation und den Vertrauensbruch meines Kunsthändlers vernichtet, meine Ehe geschieden war, blieb mir immer noch meine Arbeit. Erst in viel späteren Jahren wurde sie mir genommen durch den Alpdruck, der sich auf uns Deutsche herabsenkte durch die Gottesgeißel der Nazis.
Die trunkenen Fluten fallen, die Stunde des sterbenden Blau und der erblassten Korallen um die Insel von Palau. Die trunkenen Fluten enden als Fremdes, nicht dein, nicht mein. Sie lassen dir nichts in Händen, als der Bilder schweigendes Sein. Die Fluten, die Flammen, die Fragen und dann auf Asche sehen.
Leben ist Brückenschlagen, über Ströme, die vergehen.
Max hat es schön. Lotte und Max Pechstein reisen in die Südsee. Ein Feature von Jürgen Balitzki. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Erwin Czastok, Stefan Grossmann, Lisa Hirdiner und Susanne Barth. Im Originalton hörten sie die Pechstein-Söhne Max Konrad und Frank sowie den Enkel Alexander Pechstein. außerdem die Ethnologin Marion Mell-Koch sowie die Kunstwissenschaftlerinnen Julia Wallner und Aya Seuker. Ton André Lühr. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016.